Liebe Gemeinde, mitten in diesen Corona-Zeiten starb Albert Uderzo, oder ich kann kein Französisch, aber so ähnlich muss er wohl ausgesprochen werden, der französische Zeichner, dem wir Asterix und Obelix verdanken. Und ich persönlich verdanke ihm jedenfalls viele, viele Stunden, in denen der Sinn des Lateinunterrichts sich ein klein wenig mehr erschloss. Das kleine gallische Dorf, vielleicht erinnern Sie sich, das sich gegen die römische Übermacht behauptet und vor den Römern keine Angst hat. Und dieses Dorf wurde geradezu zum Symbol für tapferes Durchhalten. Nur vor zwei Dingen hatten sie Angst: dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte und dass ihnen entweder der Zaubertrank oder die Wildschweine ausgehen könnten. Aber all das geschah ja glücklicherweise niemals. Obwohl 2017 in dem Band Asterix in Italien, Sie werden es nicht glauben, aber Sie sehen es hier, Coronavirus. Das gab es damals für einen römischen Bösewicht im französischen Original 2017. Unglaublich. In der deutschen Übersetzung fand man das damals schon ziemlich unpassend, Coronavirus, und nannte den hier lieber Caligarius. Ob man das in Italien heute noch lustig fände, das wage ich zu bezweifeln. Denn das Virus, so winzig klein es ist, hat eine gewaltige weltweite Krise ausgelöst. Es klingt nach einer bedrohlichen Macht, der kein Mensch gewachsen scheint. Und meine Frage lautet heute Morgen: Wovon redet ein Christ, der jetzt Ostern feiert, wenn er morgen oder übermorgen wieder über Corona nachdenkt? Ich habe mich gefragt, was Paulus sagen würde. Ich glaube, Paulus hätte uns beharrlich an Jesus erinnert, besonders an die Auferstehung des Herrn nach drei Tagen. Das haben wir gerade von Juliane Hirsch gehört. Vom Auferstandenen müsst ihr reden. Naja, und nebenbei noch Hände waschen, Abstand halten, Masken tragen, den Gastronomen und dem Einzelhandel helfen, die Krankenschwestern fair bezahlen, zu Hause bleiben und für alle beten, die es gerade besonders schwer haben. Aber ihr, gerade ihr sollt jetzt von Ostern reden und es auch feiern. Alles Mögliche wird in diesen Tagen abgesagt, aber Ostern wird nicht abgesagt. Wir feiern. Und darum geht es. Und warum das gerade jetzt wichtig ist, will ich versuchen, kurz oder heute ein paar Minuten länger zu erklären. In vier Schritten. Erstens, wie redet Paulus über Ostern? Nun, Paulus hat eine spezielle Art und Weise, über Ostern zu sprechen. Er ist halt Kopfmensch, Bücherwurm, Theologe. Es gibt ja wunderschöne andere Möglichkeiten, sich dem Geheimnis von Ostern zu nähern. Wie erreicht Ostern unsere Seele? Wie helfen wir unserem Herzen, diesen unglaublichen Umschwung von Karfreitag zu Ostern zu erfassen? Von der stillen Betrachtung des Gekreuzigten, vom überschwänglichen Jubel über den Auferstandenen, das ist für Seele und Herz nicht so einfach zu packen. Darum versuchen wir, unserer überforderten Seele etwas aufzuhelfen. Und normalerweise machen wir das ja ohne Corona, mit dem Entzünden der Osterkerze, oben Friedhof, Aussegnungshalle. Und die Kerzen, alle Kerzen werden entzündet. Der Osterruf, der fröhliche Ausruf, Christ ist erstanden, und das wird überall im Globus überall laut. Wir hier in unserer Gemeinde feiern gemeinsam Osterfrühstück, der Duft von Kaffee, frischem Hefezopf und vielem, vielem mehr. Und dieses Jahr ist schon wieder alles anders an Ostern. Paulus sagt, macht nichts. Ich habe noch einen anderen Zugang zu Ostern. Einer, der mir besonders viel Spaß macht. Wir werden Ostern dieses Jahr durchdenken. Gedanken, die jubeln, Verstand im Ostermodus, Anbetung nur im Kopf. Also, erster Gedanke, Paulus verspricht uns ein gutes Seminar über Ostern. Und bevor einige von Ihnen jetzt abschalten, geben Sie Paulus einfach eine Chance. Und mir vielleicht auch. Zweitens, Paulus sagt, an Ostern hängt alles. Entschuldigung, an Ostern hängt wirklich alles. Man muss sich das mal vorstellen, dass Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Korinth schreiben muss, weil dort Ostern in Frage gestellt wurde. Nicht von denen da draußen, nicht von den Heiden, sondern von Menschen, die in der Gemeinde lebten. Sie bestritten, dass Jesus wirklich und leibhaftig und wahrhaftig auferstanden sei. Sie bestritten, dass wir auf so etwas wie unsere Auferstehung nach dem Tod hoffen dürfen. Das gab's nicht für sie. Sie bestritten das erste Osterfest und jedes persönliche Osterfest, das folgen sollte. Und bei Paulus schrillen die Alarmglocken laut. Und dann wird er grundsätzlich Pfarrer halt. Ach, okay, Theologe. An Ostern schärft er den Korinthern ein, an Ostern hängt alles an Ostern. Ja, ist Jesus von den Toten auferstanden, dann ist alles wahr und gültig, wovon wir als Christen reden. Dann lebt Jesus und wir können ihn im Gebet anrufen. Dann lebt Jesus und sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz war niemals vergeblich. Dann ist alles bestätigt, was uns versprochen wurde. Unsere Schuld ist vergeben, unser Leben geborgen, der Herr bei uns immer und überall, unsere Zukunft in guten Händen bei ihm. Dann lebt Jesus, er tut, was er immer tat. Er nimmt uns an und trägt uns mit großer Geduld. Er ruft uns, er erklärt uns das Leben und lässt uns teilhaben an seiner Bewegung, an seiner Mission. Und dann lebt Jesus und dann ist er weiter unterwegs, unsere Welt neu zu machen. Das alles gilt, wenn Jesus auferstanden ist. An Ostern hängt alles. Ist aber Jesus nicht von den Toten auferstanden, dann ist unser Glaube Dummheit. Dann ist das ganze Christentum Schwachsinn. Ist Jesus tot? An wen wollen wir uns dann im Gebet wenden? Ist Jesus tot? Dann ist das Kreuz nichts anderes wie eine furchtbare Niederlage, absolutes, endgültiges Scheitern, ein Nein Gottes zu allem, was Jesus tat. Ist Jesus tot, dann kann er uns niemals mehr beistehen. Dann gibt es auch kein Leben nach dem Tod in Ewigkeit. Seine Weisungen sind durchkreuzt, seine Mission ist gescheitert. Das alles ist die traurige Wahrheit, wenn Jesus nicht auferstanden ist. An Ostern hängt halt alles. Kein Christentum ohne den auferstandenen Jesus. Aus, Ende, Punkt. Auch wenn mancher jetzt vielleicht denkt, na und? Dann ist das halt so. Auch wenn sich mancher Skeptiker und jeder Spötter nur bestätigt sieht und sagt, er glaubt ja selbst nicht dran, oder? Die Welt hätte ihre größte Hoffnung verloren, dass da einer ist, der es wieder hinkriegt, der das Ruder rumreißt und der auch dem Tod gewachsen ist. An Ostern hängt alles. Und ohne Ostern sind wir Mutterseelen allein in einer bedrohlichen Welt. Ohne Ostern können wir den Laden dicht machen und das Kapitel Glauben ein für alle Mal abschließen. Aber es ist ja nicht so. Und Gott sei Dank ist es nicht so. Jesus ist auferstanden, bekennt Paulus. Er verteidigt die Osterbotschaft nicht. Er ruft: Jesus ist aber nicht tot, er lebt. An anderer Stelle trägt er ein paar Gründe zusammen, warum Ostern zwar alles auf den Kopf stellt, aber nicht einfach den Kopf ausschaltet. Er nennt Gründe, warum auch vernünftige Menschen Ostern kein Märchen sein muss. Ein paar Beispiele. Das leere Grab. Und niemand, keiner, kein Jude, kein Römer konnte einen Leichnam präsentieren. Seht her, da ist doch der tote Jesus, der Leichnam. Das gab's nicht. Das Grab war gut bewacht. Und doch ist Jesus nicht mehr dort. Da waren die Freunde Jesu, die so verzweifelt waren. Sie waren überzeugt, dass es aus ist mit Jesus. Hätten die Auferstehung erfunden? Ich glaube es nicht. Da waren die vielen, denen Jesus erschienen war, viele in Jerusalem, die man verhören konnte und die es alle bestätigten. 500 Leute, ja, Jesus war hier. Und da waren die ersten Christengemeinden, die überall im Mittelmeerraum aus dem Boden sprießen. Sie feiern voller Freude, dass Jesus lebt. Der römische Kaiser verfolgt sie brutal. Aber selbst im Angesicht des Todes bekennen sie: Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Wer um Himmels Willen lässt sich im Kolosseum in Rom von Löwen zerreißen? Für ein Märchen? Wer macht sowas? Ich weiß, bin Pfarrer, das alles sind keine Beweise, aber ich finde gute Hinweise, dass es nicht blanker Unsinn ist, an einen zu glauben, der tot war und lebendig ist und dessen Nähe Menschen auf der ganzen Welt seither immer wieder erleben und es bezeugen. Jesus ist nicht tot, er lebt, er ist auferstanden. Daran hängt alles. Aber was, bitteschön, hängt denn daran? Was ist das für ein alles, das daran hängt? Das Dritte: Paulus verspricht, euer persönliches Schicksal hängt daran. Zum einen ist Jesus, wie er hier schreibt, in 1. Korinther 15, der Erstling, der Erste, den Gott auferweckt hat. Die Erstlinge sind ein Versprechen auf mehr, auf genug, auf alles, dass da noch welche kommen. Jesus ist der Erstling, sagt Paulus, und ihr Christen werdet ebenso auferstehen. Ihr werdet leben. Und da ist unser Platz in der Ostergeschichte. Da kommen wir vor. Das zweite Bild, Adam und Christus. Wie die Adamskinder alle Anteil haben an der Adamsgeschichte und dem Adams Tod, so haben die, die zu Jesus Christus gehören, Anteil an seiner Geschichte und an der Christusauferstehung. Und was qualifiziert uns dazu? Sind wir besser als Adam und Söhne oder Eva und Töchter? Keineswegs. Ich glaube, nichts, gar nichts qualifiziert uns dazu. Wir können Jesus nichts anbieten. Es wird auch nichts von uns gefordert, nur das eine, zu Christus zu gehören, ihm vertrauen, Glaube, mehr nicht. In die Gemeinschaft mit ihm hineingetauft sein, das ist wie bei einer Osterkerze. Das erste Licht, die große Kerze des Auferstandenen ist entzündet. Und jetzt geht er, Jesus, durch die Reihen und zündet an diesem ersten Licht eine Kerze nach der anderen an. Ein schönes Bild, finde ich. Und was haben Christen an Ostern über Corona zu sagen? Was ändert sich durch Jesus und die Auferstehung? Vielleicht ist es weniger, als wir zu hoffen wagen. Was darf dieses Virus mit uns anstellen? Gibt es einen Unterschied zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben? Ja und nein. Werden auch Christen gehalten, die Regeln einzuhalten? Ja, genau. Deshalb feiern wir heute online. Und wir tun auch sonst alles Vernünftige und Gebotene. Erkranken eigentlich Christen an Covid-19? Leiden sie unter Isolation und den Symptomen? Müssen auch Christen beatmet werden? Können sie auch an Corona sterben? Ja, ja, in jedem einzelnen Fall ja. Vielleicht sind Christen geübt zu beten, auch in der Krise. Vielleicht wissen sie sich eher geborgen. Vielleicht erleben sie eine heilsame, schützende Kraft. Vielleicht. Oder auch nicht. Okay, dann bleibt ja nicht viel, was sich für Christen ändert. Aber doch, es gibt ein letztes Stoppschild, eine letzte Grenze, die kein Virus überschreiten darf und kann. Es gibt etwas, das den freien Fall auffängt. Denn nichts kann mich trennen von Gottes Liebe. Meine Angst nicht, mein schwindender oder schwächer werdender Glaube nicht, meine Panik nicht, meine Einsamkeit, mein Gesundheitszustand, meine Atemnot, mein Tod nicht, nein, niemals. Zuletzt, im Letzten, bleibe ich geborgen und getragen, nicht weil ich so tapfer durchhalte, sondern weil dieser eine mich nicht mehr loslässt. Wir werden alle lebendig gemacht, weil wir zu Jesus Christus gehören. Das sagt Paulus und das hämmert er uns ein. Das Letzte. Paulus verspricht, das Schicksal der Welt hängt daran, an Ostern. Das ist der springende Punkt. Paulus hat noch ein Anliegen. Er sagt, bitte bleibt nicht bei eurem privaten Schicksal stehen. Es geht nicht nur darum, dass ihr persönlich Hoffnung habt. Es ist nicht genug, dass mein Jesus es gut mit mir und den meinen ausgehen lässt. Es ist nicht genug. Und darum weitet Paulus unser Denken und öffnet uns die Augen für das viel Größere, das an Ostern begann. Seit Ostern, sagt er, ist das Spiel entschieden. Seit Ostern, lehrt er, ist Jesus unterwegs und besiegt einen Feind nach dem anderen, bis er am Ende, ganz am Ende, den schlimmsten und ärgsten unterwirft, den übelsten Schurken, den grausamsten Diktator, den Tod selbst. Und dann, sagt er, dann geht die Geschichte so aus. Alle Mächte des Todes und des Verderbens, die Kriege, die Pandemien, die Hungersnöte, die Flutkatastrophen, die menschlichen Grausamkeiten und die Unberechenbarkeiten der Natur, alle sind bezwungen, vor dem Thron Gottes unterworfen. Abgang, aus, Ende. Ich sage es noch einmal, ein bisschen langsamer. Das Spiel ist entschieden. Der Auferstandene ist auf Siegestour. Das ist das eine, das Spiel ist entschieden. Aber wann ist ein Spiel entschieden? Sportfans oder Fußballfans wissen, das sollte man nie zu früh sagen und denken. Vor 16 Jahren zum Beispiel führte der AC Mailand zur Pause im Champions League-Finale gegen den FC Liverpool 3:0. Halbzeit 3:0. Und damals war für alle klar, die Abwehrkünstler aus Mailand lassen sich das 3:0 nicht mehr nehmen. Niemals. Nach der Pause begannen ein paar Fans, also damals gab es noch Fans beim Fußball, auf der Tribüne zu singen. You never walk alone. Die Hymne von Liverpool. Erst zaghaft, dann immer mutiger und der Funke sprang über aufs Feld. Und Liverpool schaffte die Wende. Ein unglaubliches Spiel. Wer erinnert sich? 5:3 stand es am Ende. You never walk alone. Denke nie zu früh, das Spiel sei entschieden. Es kann sich alles noch drehen und wenden. Kann ja sein. Mit Ostern ist das anders als im Fußball. Seit Ostern ist das Spiel entschieden. Der Sieger steht fest. Die Gegner haben schon verloren. Diese Champions League hat einen Gewinner. Obwohl immer noch irgendwo und immer wieder gekämpft wird und wir immer noch rufen, dein Reich komme, o Herr. Wir leiden noch unter den Feinden, Viren, Tumore, Kriege, Hunger, Naturkatastrophen, menschliche Grausamkeit und vieles mehr. Das ist alles noch da. Aber seit jenem Ostermorgen haben sie alle schon verloren. Und Jesus, der Auferstandene, ist der Sieger. Einen Feind nach dem anderen legt Gott dem Auferstandenen zu Füßen. Die Feinde sind besiegt, aber noch nicht entthront. Aber das kommt. Darum, denkt nicht so klein von Ostern, sagt Paulus. Als Jesus aus dem Grab stieg und die Mauer durchbrach, da kam etwas Neues in die Welt, das alles verändern wird. Das Spiel ist entschieden, das Ende gut. Die Welt geht nicht auf den Untergang zu, sondern auf die Neuschöpfung, auf Heilung, auf Wiederherstellung. Der Himmel wird uns nicht auf den Kopf fallen. Wie den Galliern auch nicht. Die Welt, die Natur, das Klima, die Regierungen, das Sozialsystem, die Familien, Gerechtigkeit für Armen, Frieden für die von Krieg geplagten, Heilung den Kranken, kein Terror, keine Pandemien, Großzügigkeit statt Gier, Geborgenheit für alle Kinder, keine gequälten Tiere, keine ausgebeuteten Frauen, keine Folter. Darauf geht alles zu. Die ersten Christen, die konnten es kaum aushalten, kaum erwarten, dass es passiert. Komm, Herr, Maranatha, riefen sie. Komm bald, Herr Jesus. Und das ist schwer zu verstehen. Warum geht das alles so lange? Warum dauert das so lange? Und warum wir so oft das Gegenteil sehen von dem, was Jesus versprochen hat. Paulus sagt, dehnt euer Denken aus, denkt nicht so klein über Ostern, auch wenn es dauert. Das ist das Zweite. Das Spiel ist entschieden. Und Jesus ist auf dem Weg, seine Herrschaft durchzusetzen. Aber wie tut er das? Nun, vielleicht sind wir erst in der Vorrunde oder im Achtelfinale, keine Ahnung. Vielleicht sahen wir es bisher nicht, aber Paulus zeigt es uns. Zwischen Ostern und dem Ende geschieht etwas. Der Auferstandene bereitet den gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende. Und dann, irgendwann kommt das Finale, das Endspiel. Und dann wird auch der Tod entthront und seine Niederlage, die seit Ostern beschlossene Sache ist, wird vollzogen. Und uns erinnert er, es ist noch nicht vorbei. Noch müssen wir rufen, dein Reich komme, Herr. Noch gibt es all das Furchtbare und Schlimme. Noch ist mancher Kampf mühsam, manche Hilfe unbeholfen und mancher Sieg auch unvollkommen. Und noch dauert es. Das Warum verstehe ich auch nicht. Aber das Spiel ist entschieden. Auch das Böse kann sich seiner Kontrolle nicht entziehen. Der Sieger steht fest. Ostern ist der Anfang. Aber was an Ostern begann, das wird am Ende siegen. Christus ist unterwegs, bis der Tod endgültig abdankt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.